Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Worüber wir ja sehr selten nachdenken, ist das jetzt eine Charaktersache? Oder ist das vielleicht dann doch so, dass wir mit unserer Hundeerziehung etwas schluderig waren? Und was erwarten wir alles von unseren Hunden? Und wo können wir sie einfach vielleicht mal sein lassen? Das ist ein komplexes Thema und ich fürchte, eine Folge wird gar nicht ausreichen, wenn wir uns irgendwann nochmal aufgreifen müssen. Aber fangen wir doch jetzt mal damit an. Hallo Sarah.
Hallo Mike.
Ja, es wird auf jeden Fall komplex und ich kann dir sagen, mir fällt nämlich gerade, vielleicht fange ich auch einfach verrückterweise heute mal an mit dem Hundemoment der Woche.
Gerne.
Weil ich genau dazu passend, greift man ein, greift man nicht ein, ist das vielleicht charakterlich auch in einem Rudel möglich, dass sich Dinge selbst lösen, ohne dass man jetzt irgendwie El Bosso ist und dazwischen geht, hatte ich gerade gestern, war es gestern? Ja, es war gestern. Gestern war es so, dass wir nach dem Hundespaziergang gibt es eine Runde Leckerli. Dieses Mal war Rinderkopfhaut dran. Ist jetzt so ein okayes Leckerli, aber ist bei allen Hunden so, dass es jetzt nur auch ein okayes Leckerli ist. Man nimmt es dann, aber man isst es auch manchmal etwas später erst. Also und bewacht es dann auch. Weil man denkt, ach ja, es kann man auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und so war es auch. Sie rannten alle weg ins Wohnzimmer und ins angrenzende Esszimmer, legten alle ihr Leckerli neben sich und bewachten es. Und dann begann das Spiel. Wer natürlich als allererstes dieses Leckerli dann doch anfing zu essen, war Spanja. Und sie bekam dann Stress, weil andere Leckerlis waren ja noch verfügbar, zumindest theoretisch, aber dann doch so fern, weil jeder der Hunde...
So nah und doch so fern.
Ja, genau. Süß. Weil jeder der Hunde dann doch das für sich beansprucht hat. Und nach aßen alle ihr Leckerli auf, bis auf einen, nämlich Bilbo, der an sehr, sehr relaxter Hund ist, wenn es darum geht, allerdings auch sehr klar macht, dass wenn dann drei Hunde um ihn rum lauern und er ganz entspannt auf der Seite liegt und das Leckerli vor seiner Nase liegt und ein Hund dann auch nur so vorsichtig weiter vorrobbt, dann gibt es ein kurzes
Na, immer so ein offenes Auge auch wahrscheinlich, ne?
Genau. Und Spanja war hart am Hecheln, weil sie wollte es unbedingt. Und Pelle hechelte auch, er wollte es auch unbedingt. Und Bella schlawenzelte so die ganze Zeit um Bilbo rum. Ich guckte mir das dann irgendwie wirklich so an und dachte mir so, okay, wann ist der Moment, wo ich dann Bilbo sagen muss, pass auf, friss es jetzt endlich auf. Oder aber es ist weg, genau. Und dann war es wirklich so, ging eine halbe Stunde und dann robbten alle Hunde sehr nah an ihn ran. Und dann stand dieser große weiße Hund auf und bellte einmal richtig, richtig laut. So, dass selbst unsere Tochter irgendwie kurz zusammenzuckte, weil er das so selten macht. Und alle Hunde verkrümmelten sich. Und dann nahm er dieses Leckerli, stolzierte einige Räume weiter und fraß genüsslich sein Leckerli. Das war so schön, weil du einfach gemerkt hast, irgendwie so, wie jeder Hund seine eigene Art und Weise hat, mit diesem Stress umzugehen und vielleicht doch noch an dieses Leckerli zu kommen. Und diesen einen souveränen Hund, der sagt, ich habe da gar keinen Stress mit, macht ihr ruhig mal. Versucht, was ihr wollt. Am Ende des Tages esse ich es auf. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich finde, dass es richtig adäquat ist, es zu essen. Wenn ihr euch abgearbeitet habt. Und ich zeige euch einfach mal, dass ich es einfach kann. Und ja, war sehr schön, aber dann wirklich zu beobachten, welche Charaktere und wie sie so daran gehen.
Ein ernstes Problem, wenn du Bilbo und Boogie in einem Haus hättest. Das würde auf gar keinen Fall funktionieren.
Weil sie es ähnlich macht wahrscheinlich, ne?
Nee. Die kann das nicht aushalten, nicht eine Sekunde. Das muss alles sofort verschlungen werden. Am besten ohne Kauen, weg damit. Und dann steht hier schon bei den anderen Schlange. ob da was abfällt oder übrig bleibt. Mika ist manchmal überfordert mit der Größe. Wir haben ja oft diese, diese Pseudoknochen, die sehen aus wie Knochen. Das ist hier so ein veganes Material. Das ist aber relativ hart. Und das, vielleicht kennst du das so ein bisschen wie diese Stängchen von Pedigree. Mhm. Und da kauen die echt lange drauf rum. Also, und eine Mika, die schafft das ganze Ding gar nicht. Die schafft höchstens die Hälfte. Mhm. Und dann hat die das Problem, dass sie nach der Hälfte keinen Bock mehr hat, aber sie will es auch nicht abgeben. Und deswegen muss ich, wenn ich solche Sachen gebe, immer in der Nähe sein, weil ich das dann irgendwann hochnehme. Und beim nächsten Mal, wenn es einen Knochen gibt, dann kriegen die beiden großen 9 und Mika dann die zweite Hälfte quasi, die sie übergelassen hat. Das wäre bei uns. Und die Boogie, die sitzt daneben und die nervt so ab. Die nervt, boah, der Bilbo würde ausflippen mit einer Boogie, undenkbar.
Ja, ist in der Tat. Aber ich kann es mir jetzt vorstellen, jetzt wo du es sagst, kann es mir sehr lebhaft vorstellen.
Ja.
Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Bei mir gab es Selbstbedienung. Also wir hatten Besuch und ich habe Mini-Quiche vorbereitet. Mhm. Und
Nein.
Doch, ja. Also ich hatte das so mir gedacht, dass wir so wie so ein Antipasti Abend, ne? Und ich hatte das alles vorbereitet und ich hatte so Blätterteig-Schneckchen gemacht und so, ja, eben Mini-Quiche und solche Dinge und so ein paar Soßen selber gemacht. Ja, und dann kam ich irgendwann mal in die Küche und ich war halt nicht lang aus der Küche rausgegangen, aber es hatte gereicht, dass auf dem Teller mit den, ich sag mal, so 15 Mini-Quiche nur noch 3 drauf waren. Wahrscheinlich auch noch schön angesabbert.
Oh, ja.
Und ich kann dir nicht sagen, wer es war. Und ich kann mir vorstellen, dass jeder von ihnen dazu fähig wäre. Und ich konnte mit keinem schimpfen. Ich habe extra geguckt, wer schmatzt. Ich wäre am liebsten hingegangen, hätte einmal gerochen im Mund, wer nach Quiche riecht. Aber ich hatte keine Zeit. Ich musste ja jetzt das Problem lösen und neues Essen zubereiten, weil uns fehlte ja einfach mal einer der Hauptgänge quasi.
Oh nein.
Echt einfach alles aufgegessen, das Stück. Ich weiß nicht, welche von ihnen es war. Also ich habe ja, also Mika kann theoretisch da hoch, aber das habe ich, also ich habe sie schon mal auf unserem Esstisch erwischt, aber da in der Küche, auf der Küchenzeile nicht. Theoretisch gäbe es aber Zugänge. Stelle ich mir, also ich denke eher nicht. Und ich glaube, es ist Boogie oder Ronja gewesen. Boogie mit ihrem sehr schwierigen Hinterlauf im Moment wüsste ich jetzt nicht, wie die da sich lang macht, um da hochzukommen. Also liegt nach dem Ausschlusskriterium nur noch Ronja ist dann im Rennen. Aber ich konnte es ihr nicht beweisen. Das wäre ein reiner Indizienprozess.
Boah.
Ja, ich habe es einfach dabei belassen.
Also, aber ja gut, würdest du jetzt behaupten, dass das alles, alle drei Fressmaschinen sind, sodass man im Grunde da dann auch...
Auf jeden Fall, die wären alle drei dazu fähig.
Okay. Also,
wenn sie drankommen würden, also ich meine, sie machen es eigentlich ja nicht. Also ich habe ja ständig da Essen stehen, das passiert mir eigentlich nicht. Aber ich vermute, die Quiche, die ich ja selbst zubereitet habe und die wirklich wahrscheinlich ausgezeichnet gerochen hat, das war zu viel für ihre Nerven. Ich weiß nicht, wer...
War Speck drin?
Nein, das war eine vegetarische Quiche.
Okay. Also kann man auch nicht sagen, ob es eine Charaktersache war, einfach, dass eine Fressmaschine besonders fressmaschinig war und dann gesagt hat, nee, jetzt hau ich mir die Quiche rein, das ist nicht möglich.
Nee, aber ich denke mir halt so, ich war nicht lange weg. Das heißt, es muss jemand gewesen sein, der schnell essen kann. Weil es waren ja immerhin 12 Quiche, die derjenige sich reingehauen hat.
12?
12 kleine Quiche.
Oh, okay.
Ja. Das heißt, derjenige isst schnell. Und damit fällt eigentlich Mika schon wieder raus. So, dann muss der ja auch noch da dran kommen. Und da zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt bestimmt schon 2 Wochen her oder 3 Wochen sogar, sehe ich, dass die Boogie jetzt gerade nicht machen. Aber für Essen würde sie einiges tun.
Ich wollte gerade sagen.
Und deswegen, also es ist schwierig. Aber auch selbst hätte ich gewusst, wer es wäre, mit dem ganzen Hin und Her überlegen, war es eh viel zu spät, irgendwas zu tun, außer sich über denjenigen wahnsinnig zu ärgern. Ich hätte das nicht mehr kommentieren können. Derjenige hätte ja eh nicht mehr gewusst, was abgeht. So von daher.
Und da sind wir eigentlich spätestens im Thema, was ist ärgerlich, was ist nicht ärgerlich und was ist eigentlich so, was ist eigentlich okay. Liegt natürlich wie so oft an uns und das auch abzuwägen. Und ich habe gerade deshalb kam ich auch auf das Thema vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Da habe ich eine Reportage gesehen und von so Tenniseltern für Hunde. Kennst du das?
Ja, kenne ich gut. Bestens sogar, ja.
Alter Schwede. Da war irgendwie ein Hund, der hatte wirklich jeden Tag Programm. Von Agility über Schwimmen, über einen vollen, totalen Stundenplan.
Ui.
Eben Tenniseltern für Hunde. Und wo,
das
wo,
ist krass. Wo dann aber wirklich, für jeden Tag, also ist schon.
Das war wirklich. Selbst auch der Waldspaziergang wurde genutzt, um irgendwie nochmal Sachen zu trainieren und blablabla. Also war kein entspanntes Miteinander, sondern es war wirklich, ich weiß noch irgendwie, damals als die Eltern von Steffi Graf und Boris Becker irgendwie interviewt wurden, habe ich auch immer gedacht, hatte ich genau dasselbe Gefühl, dachte mir so, oh, alles klar, also den Stress möchte ich nicht haben. Hatte ich da wieder. Und dann dachte ich mir so, okay, warum kann man nicht einfach mal Hund auch Hund sein lassen und warum neigen wir dazu, das alles optimieren zu wollen und den Charakter des Hundes völlig zu übergehen? Hat der Bock, hat der nicht Bock? Ja, laut Rasseprofil hat der natürlich Bock zu haben, ist doch klar. Deshalb kauft man sich ja auch immer, wenn man Dalmatiner hat, eine Kutsche. So, dass man dann immer als, weil waren ja immer Kutschenhunde, ist ja klar, dass man dann mit denen jeden Tag kilometerweit mit der Kutsche und den Pferden unterwegs. Das ist ja völlig klar. Also, ob der jetzt Bock hat oder nicht, ist auch total egal, weil man hat sich ja jetzt schon einen Hund angeschafft, also muss das doch funktionieren. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch wieder das absolute Gehorsam und die Eigenarten des Hundes und des Charakters vielleicht dann einfach auch völlig weg zu ignorieren, so, der muss Sitz machen jetzt und der muss, ich hab's gesagt, was ja auch grundsätzlich vielleicht gar nicht so verkehrt ist, aber wo ist die Grenze und wo sagt man dann auch mal so, boah, vielleicht einfach auch mal diesen Charakter irgendwie auch akzeptieren, so wie er ist. Machen wir ja, müssen wir ja auch in Beziehungen zum Beispiel. Also ich kenne keine Beziehung, die so funktioniert, dass der eine dem anderen sagt, ich habe meine Vorstellung von dir, Sarah, du musst jetzt so und so sein und bitte trage immer diese Brille und trage bitte immer dieses Shirt und bitte trage immer die Haare zum Dutt hoch. Anders geht es nicht. Musst du verstehen, ich möchte dich so und nicht anders.
Und ich habe abzuliefern.
Ja klar, liefer ab. So, die Kinder, die Hunde, den Haushalt. So.
Ja, kein Thema, wird gemacht. So. Nee, wird nicht gemacht.
So, bitte, genau, da ist es doch schon. Ja. Und der Hund kann eben nicht sagen, wird nicht gemacht.
Ja, ich glaube, früher oder später fällt einem das ja schon immer auf die Füße, ne? Wenn man die so, das so übergeht alles und so mehr will, als drin ist. Das sind so hässliche Konflikte. Ich erlebe das, finde ich, besonders viel im Bereich der Unterordnung. Also da jetzt hier so Hobbybereich, klar, da gibt's auch so Spezialisten, aber was mir auffällt, was so in der allgemeinen Hundehalterszene jetzt einfach mega in ist, ist halt einen Hund zu haben, der so ein kleiner Soldat ist. Also dieses Thema absoluter, hundertprozentiger Gehorsam, der muss einfach die totale Maschine sein. Das ist schon ein echter Trend und da gibt es halt Hunde, die sich dafür sehr gut eignen und das auch super gerne mit dir erarbeiten und abliefern wollen, wo sich das auch absolut anbietet, das zu machen. Und dann wird es halt noch viel mehr Hunde geben, zu denen das absolut gar nicht passt und die das nicht bereit sind zu machen oder aber du musst sie brechen, damit sie das tun. Oder aber es wird von Hunden eine bestimmte Geschwindigkeit verlangt, die der Hund gar nicht fähig ist zu leisten, weil es einfach gar nicht sein Tempo ist. Oder aber du verlangst von dem Hund mental oder kognitiv etwas, was er gar nicht fähig ist zu leisten, weil der da einfach gar nicht das Potenzial hat. Was ja auch total okay ist, ne? Wäre ja schön, wenn jeder dieser Menschen, die so viel von den Hunden verlangen, auch nur ansatzweise selber so abliefern würden. Wage ich zu bezweifeln. Und da glaube ich, da gibt's oft Probleme, Konflikte und das schadet sicherlich sehr dem Verhältnis zwischen den Tieren und ihren Haltern. Das ist super schade. Und ich glaube, dass immer noch total verwechselt wird oder vermischt wird, was ist erzieherisch notwendig und was ist ein Show-Dressur-Element. Ja, weil, also ich muss ja sagen, ich finde, dass jeder Hund mal Druck zu einem gewissen Maß aushalten können muss. Ich finde, ein Hund muss sehr wohl lernen, seine Impulse zu kontrollieren. Ein Hund sollte unbedingt kontrollierbar sein im Alltag, ja, egal auf welche Art und Weise. Das sind so Sachen, es wäre ja zu schön, hätte der Hund ein lotteres Leben als wir alle. Und das hat er im sozialen Gefüge unter anderen Hunden auch zu leisten. Kann ja nicht machen, was er will. Das wird ja nie funktionieren, solange er sozial mit anderen Lebewesen zu tun hat. Ob das jetzt Menschen, Hunde oder Affen sind, ist ja egal. Aber es gibt kein Säugetier, was sich nicht an Regeln halten muss und was auch nicht mal aushalten muss, dass nicht immer alles so läuft, wie man will.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich würde jedem dazu raten und jeden ermutigen, den Hund nicht zu verhätscheln und dem Hund nicht zu viel oder zu wenig zuzumuten. Genauso würde ich aber auch jedem raten, das nicht zu übertreiben und auch zu gucken, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und wie bringe ich das jemandem bei. Aktuell wurde mir erzählt von einem Hund, der soll jagdlich ausgebildet werden. Und da ging es darum, relativ zügig einen Stopp, Platz, Kopf ablegen aus der Bewegung von dem Hund zu verlangen. Jetzt ist das ein super junger Hund gewesen. Und dann war die Methode des Trainers, der da aktiv wurde, den Hund quasi, und wir sprechen, wie gesagt, von einem sehr jungen Hund, paar Monate alt, ich weiß jetzt nicht, 4, 5 Monate alt, dass man den einfach darunter drückt. Das heißt, du gibst das Kommando und dann wird er da einfach quasi von oben runtergedrückt und platt gemacht. Und das ist so unangenehm, dass er das zukünftig wahrscheinlich relativ schnell sich selber auch merken wird. Und wenn er das Wort hört, dann auch schnell die Bewegung selber abzieht, damit es eben nicht zu diesem Übergriff kommt, nennen wir es jetzt mal so, ne? Das ist sowas, wo ich halt denke, das ist nicht sehr geistreich. Und das ist nicht sehr produktiv im Sinne des Verhältnisses oder der Beziehung. Das ist auch keine erzieherische Maßnahme. Weil Erziehung bedingt schon, dass man etwas sendet, das von der Gegenseite empfangen wird und eine Bereitschaft zur Kooperation da ist oder eben nicht da ist und geschaffen werden soll. Das ist ja, Erziehung ist ja ganz viel miteinander. Wenn wir jetzt mal alle ein bisschen an unsere Kinderstube zurückdenken und an die vielen Menschen, die an uns rumerzogen haben, das waren ja unsere Eltern, unsere Großeltern, Tanten, Onkel, Nachbarn, Mitmenschen, Lehrer, Kindergärtner, überall wurde uns ja was beigebracht und was von uns verlangt und eingefordert. Und am besten funktioniert's ja, wenn wir mit der Person in ein Verhältnis gehen, man uns Dinge gut erklärt und uns dann vielleicht noch sagt, pass auf, wenn du gut mitmachst, steht ein gewisser Erfolg voraus. Das könnte auch einfach nur ein Lob sein, ist ja egal, oder irgendwas Profitables. Und wenn du nicht kooperierst oder nicht mitmachst, wird das für dich halt in irgendeiner Art und Weise unbequem, weil du möglicherweise sitzen bleibst oder du darfst irgendwo nicht mitmachen oder du da bist, dann hast einen Hausarrest, was weiß ich, ne? Also man lässt das intelligente Säugetier selber ein bisschen entscheiden, wie viel möchte ich da eigentlich mitmachen und wie wichtig ist mir das, dass ich da erfolgreich bin oder wie wichtig ist mir das, mich dagegen zu stellen und nicht mitzumachen. Und dann ist das ja ganz individuell, wie du eben schon sagtest, der Charakter und die Persönlichkeit eines Lebewesens. Und ich möchte das wirklich ganz dringend, dass wir das nicht auf Hunde runterbrechen, weil es geht hierbei um alle Säugetiere, einschließlich des Menschen. Wir haben alle immer eine Sache gleich. Wir überlegen gut, was habe ich davon, wenn ich was tue? Möchte ich etwas vermeiden, dass das passiert durch meine Handlung? Oder möchte ich an ein gewisses Ziel herankommen durch meine Handlung? Aber es ist nie grundlos. Alles, was wir tun, ist nicht grundlos. Und wenn ich jetzt einem Hund beibringe, dass er durch Gewalt, Druck oder maßlose Körperlichkeiten eine bestimmte Handlung vollziehen muss, dann bin ich nicht in ein Verhältnis, in eine Beziehung gegangen, sondern dann war das einfach nur Gewalt. Und der Hund wird nur deswegen arbeiten, weil er den Schmerz oder den Druck oder dieses Psychospiel vermeiden möchte. Dann habe ich das aber nicht intellektuell gelöst mit dem Tier, dass das Tier eine Entscheidung getroffen hat. Ich möchte kooperieren, ich möchte da mitmachen, weil es ist für mich profitabel. Man könnte ja sehr gut hingehen und sagen, ich stelle jetzt hier zwei Dinge in den Raum, eine positive Konsequenz und eine negative Konsequenz. Und wenn du mitmachst, dann wirst du in irgendeiner Art und Weise davon profitieren. Und wenn du nicht mitmachst, dann wirst du irgendwas verlieren, vielleicht ein Privileg. Und so kommen wir ja auch ans Ziel. Aber jetzt habe ich dich ernst genommen. Und jetzt liegt's bei dir, mitzumachen. Und wenn ich intellektuell dieser Sache gewachsen bin, dann habe ich mich für die richtigen Maßnahmen entschieden. Und das muss ich intellektuell schaffen. Und Menschen, die dazu nicht in der Lage sind, neigen dazu, Hunde zu schlagen oder unter Druck zu setzen, maximal, weil sie keine anderen Wege kennen. Für die klappt das so am besten. Hundeplatz 1970.
Ja, ja. Das ist,
so, da hat man eins gewusst, schnellste Erfolge erzielst du mit maximalem Schmerz. Also wenn es das ist, was meine Beziehung zu einem Hund sein soll, dann herzlichen Glückwunsch. Dann kannst du ja stolz sein auf dich. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich vor Augen zu halten, dass alles, was wir machen, unser gesamtes Verhältnis zu diesem Tier mitgestaltet. Und das gemeinsame Scheitern oder auch einfach mal sauer sein, weil es irgendwo nicht klappen will, das gehört ein Stück weit dazu. Und da muss ich auch meine Frustrationstoleranz ein bisschen im Auge behalten. Wenn ich nicht gut arbeite, dann kann der Hund nicht gut arbeiten und dann muss ich mit meinem Frust umgehen lernen. Und nicht einfach sagen, alles scheiße, Hund kommt weg oder ich muss mehr Druck ausüben oder jetzt komme ich mit der Peitsche um die Ecke. Da muss ich mir halt was anderes ausdenken. Und ich sollte halt auch immer hinterfragen, ob die Dinge, die ich da verlange, überhaupt sinnvoll sind und auch machbar. Und ob ich die gut erklärt habe. Weil das ist halt echt etwas, auch das nervt mich derart, wenn die Erwartungshaltung so hoch ist. Auch gerade bei jungen Hunden, ne, dann sind die kaum da bei den Leuten angekommen. Dann ist der Hund irgendwie 6 Monate alt und dann sind die eigentlich auch schon recht schlecht gelaunt, dass der Hund noch nicht hier hundeplatztauglich Fuß läuft, einen Platz aus der Bewegung macht, einen Tippitoppi-Rückruf hat und auf Artgenossen gar nicht mehr reagiert. Ja, was erwartest du eigentlich? Was ist ein Dachschaden? Natürlich kann der Hund das nicht. Geh doch mal auf den Spielplatz und verlang mal von einem Dreijährigen dasselbe wie von einem 18-Jährigen. Ist doch Quatsch.
Ja, ist totaler Quatsch und ich bin da in allen Punkten bei dir. Ich finde, gerade Trainingsplatz 1970 hat mich noch so ein bisschen abgeschreckt, weil ich auch glaube, dass das natürlich eine extreme Ausprägung dann ist. Es beginnt aber für mich im Kleinen, dass eben diese 1970er-Attitude dann verwässert dann doch auch noch in abgeschwächter Form auch überall stattfinden kann. Und vielleicht auch noch mehr, weil diese 70er-Bildschläge, da wissen dann viele, nee, ist das nicht mehr so en vogue, aber eine abgeschwächte Version dann doch nochmal okay, dem Hund mal irgendwie mal einen kurzen Tritt mitzugeben oder was auch immer, wenn er nicht gehört. Oder wenn er nicht das macht, was ich möchte. Und dann eben einfach auch die Charaktere. Ich meine, alleine schon, wenn du dir einfach mal anguckst, was in so einem Wurf für verschiedene Charaktere existieren und die kristallisieren sich einfach auch irgendwie sehr schnell raus, ne? Wo es einfach auch Hunde gibt, die etwas schüchterner sind, zurückhaltender sind und so weiter. Und manchmal ist es auch so, dass Züchter dann auch demnach ungefähr passende Besitzerinnen und Besitzer aus, finde ich, machen, sich dafür entscheiden. Da geht's manchmal auch ein wenig um Charakter. Jetzt sind wir im Bereich der Rassehunde, aber sowas könnte man sich natürlich auch für Mischlinge vorstellen. Worauf ich hinaus will, ist aber eigentlich eher so auch Erwartungshaltung, Rasseprofile, Mischlinge, bei Mischlingen dann, was überwiegt da? Also so die Auswahl. Und ich habe gerade so ein Beispiel erlebt, wo mir wieder klar wurde am Ende, wenn ein Hund wirklich clever ist und ein Charakterhund ist, dann entscheidet, dann trifft er seine Entscheidungen. Ein Beispiel, da war ein, ich sag's jetzt mal, Besitzer so, dass er für längere Zeit ins Ausland musste. Seine Frau konnte den Hunden, beiden Hunden nicht richtig gerecht werden und somit hatte man einen Hundesitter beauftragt. Der älteren Mann war total super, hat die Hunde morgens geholt, abends gebracht. Und der hatte wahnsinnig viel Spaß daran und bei allen waren geholfen. Jetzt sind das beides aber auch Arbeitshunde. Und einer arbeitet nicht so gut wie der andere, weil er von den Anlagen einfach nicht so Bock hat. Genau gleich ausgebildet und so weiter. Jetzt kam dieser Mann kam von Wochen, also nach Wochen wieder zurück, hat die Hunde wieder abgeholt. Und der Hund, der nicht so richtig gut arbeitet, war plötzlich weg. Dann kam der Anruf vom Hundesitter. Und er sagte, euer Hund ist bei mir, ich bringe ihn nicht zurück.
Sympathisch.
Und dann hat man sich dafür entschieden, gar nicht unclever. Erst habe ich gedacht, hä, wie kann das denn sein? Man hat sich entschieden, den Hund bei dem Hundesitter zu lassen.
Finde ich total okay.
Finde ich auch total okay. Weil dieser Hund hat für sich beschlossen, hier ist mein Zuhause. Hier habe ich es eventuell besser. Hier ist der Druck nicht so groß. Weil der Druck auf diesen jüngeren Hund relativ groß war, weil der ältere Hund einfach auch ein super Arbeitstier war und ein super Arbeitshund war. Und natürlich auch von dem jüngeren Hund erwartet wurde, das heißt natürlich, es wurde von dem jüngeren Hund erwartet, dass er das genauso macht und irgendwann den älteren Hund ablöst. Bei dem Hundesitter hatte er aber Frieden und nicht den Druck und wahrscheinlich ganz viele andere Sachen auch, die er vielleicht irgendwie vermisst hat. Auf jeden Fall hat er sehr klar gemacht als Charakterhund, ich möchte hier nicht mehr sein. Ich finde es da besser. Aus welchen Gründen auch immer, wir können in so einen Hund nicht reingucken, aber die Entscheidung, die dann getroffen wurde, okay, dann denke ich da nochmal drüber nach und wir lassen es jetzt einfach wirklich mal so. Genauso wie dein Charakterhund im Hintergrund gerade sagt, ey, was ist los?
Es hat an der Tür geklingelt.
Ach so, ich dachte, ey, was redest du da? Noch länger Podcast? Ich muss mal. nein, aber ich fand es sehr interessant, diesen Case zu nehmen und der Charakter des Hundes, die Bedürfnisse des Hundes wurden in der Tat anders erkannt und auch gelöst dann am Ende des Tages, auch wenn es eine ganz krasse Konsequenz war.
Naja, ich meine, ich sag mal so, wenn alle damit glücklich sind, wunderbare Lösung, ist doch schön, ne? Bevor der Hund irgendwo lebt, wo er ja vielleicht auch auf viel Unzufriedenheit stößt, weil er nicht so abliefert, wie er soll. Gerade im Arbeitsbereich können Menschen ja ganz schön arschig werden, wenn die Hunde nicht abliefern. Von daher, und ganz ehrlich, wenn der Hund dann auch abgegeben wird, dann hat man ja auch so hart nicht an dem gehangen, ne? Von daher vielleicht auch besser. Und was ich halt wichtig finde, ist, dass ein Hund natürlich ein Stück weit seinen eigenen Charakter und seine, wie soll man sagen, Stärken und Schwächen individuell mitbringt. Trotzdem heißt das ja nicht, dass man dann alles als Gott gegeben nimmt und sagt, darüber hinaus verlange ich dann auch nichts. Das wäre, glaube ich, auch nicht richtig, weil auch wie bei uns Menschen gibt es auch hier die Möglichkeit zu fördern und zu fordern. Es muss halt fair sein. Und man kann auch jeden, man kann auch Sachen aus Hunden rauskitzeln. Und ganz ehrlich, das Ding ist ja, Was mir jetzt wichtig ist zu sagen, ich finde es nicht richtig zu sagen, ein Hund muss nicht, wenn er nicht will, oder ach ja, wenn er das nicht gut macht, dann kann er das vielleicht nicht, dann muss er das auch nicht. Darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, zu gucken, was tatsächlich an Fähigkeiten vorhanden sind. Und wie gesagt, es gibt Hunde, die brauchen einen Moment länger, um zu verarbeiten und abzuliefern, aber du siehst die Bereitschaft. Ja, und dann muss das auch reichen. Und das schneller, schneller, schneller. Ja klar, kannst du natürlich versuchen, noch mehr Geschwindigkeit reinzukriegen, aber bleib cool. Ne? Also bitte immer schön fair bleiben und nicht überfordern. Ja. Was nicht heißt, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Wattebauschen werfen. Das fände ich auch nicht richtig. Gerade im Bereich der Erziehung bin ich ein großer Freund davon, dass es auch Konsequenzen gibt, wenn man nicht mitarbeitet, nicht kooperiert oder Dummheiten macht. Auch hier lehnen wir uns doch mal genau da an, wo wir alle herkommen, ursprünglich aus einem sozialen Gefüge, wo es auch Konsequenzen gibt, wenn man nicht mitmacht. Und das ist egal, welche Tierart du dir anguckst. Wenn einer querschlägt, dann gibt's richtig drauf. Und du kannst mir glauben, du wirst nie deinen Hund so korrigieren können, wie er innerhalb seiner Art korrigiert werden würde, wenn es nicht gut läuft. Man weiß ja, wie Hunde miteinander umgehen. Mhm. So, und wenn ich jetzt meinem Hund, der sich wie ein Arsch verhält draußen vielleicht, jetzt die Leine hinterher pfeffere, also neben den auf den Boden werft, das, oder den irgendwie in so einer Art korrigiere oder den wegbounce oder so, den einfach wegschubs, weil der sich kacke verhält mit dem Artgenossen, finde ich, ist das total okay. Mhm. Ich brauche ja jetzt dann nicht anfangen mit, hier, ich lenke den mal mit Leckerchen ab. Also, ne, nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, zu sagen, ich verlange hier gar nichts mehr oder wir machen hier alles nur noch mit gut zureden. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine nur im Rahmen der Möglichkeiten und mit Sinn und Verstand. Aber dennoch verlange ich natürlich auch, dass der Hund sich an Regeln hält und abliefert. So wie es halt möglich ist.
Ich glaube, das ist ja auch gut so. Das ist, wenn es noch bei den Bogen spannend zu uns Menschen, dann ist es natürlich auch klar, dass wir nicht ohne Regeln auskommen. Ne? Ist ja relativ einfach. Und dass wir uns daran halten müssen. Und dass es dann einfach auch relativ bei uns Menschen ja auch relativ harte Strafen gibt. Wenn das nicht passiert. Aber ich will gar nicht auf die harten Strafen hinaus. Ich denke, es ist einfach völlig normal, dass es Dinge gibt, die wichtig sind im Umgang miteinander. Und der Hund ist nun mal einfach ein domestiziertes Tier, das bei uns im Alltag mitläuft und einen gewissen Raum hat. Und dann ist es klar, dass wir auch da Regeln brauchen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich glaube, es ist auch schwer, irgendwo die Grenzen zu ziehen. Das muss dann jeder für sich selbst auch beantworten. Ich finde es aber genauso schwer zu sagen, naja, also diese Regeln werden jetzt komplett durch, sind alle sinnvoll. Sie sind eben nicht immer alle sinnvoll. Und dann einfach auch einen gewissen Raum einfach auch, wenn man das auch hat, ist ja auch immer sehr abhängig davon, wo lebe ich denn? Natürlich ist es anders, einen Hund in der Stadt zu halten, finde ich, als auf dem Land, wo viel Platz ist und wo drumherum nichts ist. Natürlich muss der trotzdem seinen Grundgehorsam kennen, aber vielleicht ist die Leine dann etwas länger, als wenn ich an einer Bundesstraße wohne. Auch das ist zum Beispiel einfach was, wo ich dann immer denke, ja, vielleicht auch individuell mal ein bisschen angucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und am Ende trage ich ja die Verantwortung. Am Ende ist es so, dass wenn irgendwas passiert, dann kann man eben nicht sagen, ja, ich bin doch versichert, sondern dann ist es so, dass ich erstmal den Kopf dafür hinhalten muss, für all das, was da passiert. Und das muss man abwägen. Ich finde es nicht ganz einfach. Mir fällt immer nur wieder auf, dass es manchmal wohl auch Menschen gibt, die sagen, auch anti-autoritäre Erziehung funktioniert auch bei Hunden. Nee, funktioniert sie nicht, weil da ist es eben so, wie du gerade eben skizziert hast, dass es alleine unter Hunden eine sehr klare Ansprache gibt. Und da gibt's keine Demokratie. Da wird nicht miteinander diskutiert groß, sondern da gibt's Ansagen, da gibt's Reaktionen, und zwar sehr direkte. Und da wird nicht miteinander diskutiert. Darf ich jetzt deinen Knochen haben? Nein, darfst du nicht. Warum nicht? Also ja, ich erkläre dir das mal. Das wird nicht, wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch dann denke, lass die Hunde Hunde sein und nicht vermenschlicht sie nicht zu sehr und stellt nicht die Ansprüche, die wir Menschen an alles haben. Und anti-autoritäre Erziehung, finde ich, Sehr schwierig. Sehr schwierig, das umzusetzen. Auf der anderen Seite, ich will jetzt nicht nochmal irgendwie immer wieder auf diese Herdenschutzhundnummer rumreiten. Aber wer glaubt, dass man aus einem Herdenschutzhund einen Malinois machen kann, der irrt gewaltig. Wenn du das Gehorsam, dass du diese Parameter, die du da anlegst, an den Herdenschutzhund anlegst, dann kann es dir passieren, dass der dir irgendwann auf eine sehr klare Art und Weise zeigt, bis hierhin und nicht weiter, Freundchen. Das kann passieren.
Das wäre ja ein schönes Beispiel dafür, dass man Dinge verlangt, die nicht möglich sind abzuliefern. Mhm. Also, wenn ein Herdenschutzhund dasselbe abliefern könnte wie ein Malinois, dann würdest du ja Herdenschutzhunde beim Zoll sehen und nicht Malinois.
Genau.
Ja, also folglich haben wir ja schon festgestellt, das passt nicht. Ja, die haben andere Aufgabenbereiche. Und auch hier wären wir wieder beim Thema Dressur. Also ein Malinois ist ja in den meisten Fällen überhaupt nicht gut erzogen, sondern dressiert. Ich möchte also nochmal darauf hinweisen, dass es da einen großen Unterschied gibt. Weil sehr oft heißt es ja dann, boah, der Hund ist ja so gut erzogen. Und dann siehst du, wie der, weiß ich nicht, auf dem Hundeplatz oder bei dem Polizisten an der Leine oder am Zoll, wie auch immer, dass der dann da, wenn du dann Sitz flüsterst, dann knallt der den Po auf den Boden und rufst du Platz und der rennt mit 80 km/h über den Platz und du rufst Platz und dann lässt er sich fallen und rutscht noch dabei, weil der sich so beeilt hat. Das ist Dressur. Das ist nicht Erziehung. Weil dann geht dieser Hund, der gerade eben so eine Kür hingelegt hat, vom Platz runter und trifft auf einen Artgenossen und verhaut den derart. Und der Hundehalter hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Oder der dominiert seinen Halter permanent in jeder, oder bespringt den oder macht sonst was oder beißt Kinder, aber auf dem Platz wie eine Eins. Das ist nicht Erziehung. Ne? Also ein Hund, der toll Fuß läuft und ein gutes Sitz und ein stabiles Platz macht, das ist schön. Das ist vor allem sehr hilfreich, aber es ist Dressur. Das ist nicht Erziehung. Erziehung ist ein Hund, der alleine zu Hause bleiben kann und damit gut zurechtkommt. Das ist ein gut erzogener Hund. Ein Hund, der, wenn ich ihn begrenze oder einschränke, das gut wegstecken kann und damit gut zurechtkommt und keine Bauchschmerzen kriegt und nicht wütend wird. Das ist ein gut erzogener Hund. Mhm. Nicht ein Hund, der schnell Sitz und Platz macht. Der ist nur gut dressiert. Und das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Weil ganz häufig höre ich, der Hund ist überhaupt nicht gut erzogen von dem oder dem. Der macht überhaupt keinen Sitz oder Platz. Dann sage ich super oft, vielleicht hat er dem das ja gar nicht beigebracht. Aber vielleicht ist er ja trotzdem super erzogen. Ich weiß nicht, wie ist er denn so drauf? Ist das ein freundlicher Hund? Ist der gut im Umgang mit anderen Hunden und anderen Menschen? Ist der kontrollierbar? Ja, und damit meine ich nicht, dass der Hund zu jedem hinrennt und mit dem spielen will. Dann wäre der wieder unerzogen, in meinen Augen. Ja, dann hätte der wieder was nicht verstanden sozial. Damit meine ich nur jemanden, der souverän ist und zurechtkommt. Ja, und das aushalten kann, dass man dem vielleicht auch mal was verbietet. Der nicht in den Frust geht, nur weil er die Wurst nicht kriegt und dann anfängt zu schnappen. Oder einer, der, wenn man in die Nähe seines Korbes geht, plötzlich total freidreht und um sich beißt. Das ist jemand, der braucht noch ein bisschen eine Schippe Erziehung. Der hat ein Thema mit Frustrationstoleranz. Ja, und hier müssen wir erzieherisch jetzt unterstützen. Das ist Hundeerziehung. Das andere ist Hundedressur, was aber auch nicht heißt, dass das nicht auch zu einem Teil sehr wichtig ist. Für mich ist das sehr wichtig. Mhm. Es ist sehr, sehr wichtig, dass mein Hund, wenn ich Platz sage, da auch liegt und am besten auch liegen bleibt, weil vielleicht geht es hierbei um Sicherheit. Und wenn ich den rufe, möchte ich auch, dass der kommt. Mhm. Und wenn ich dem ein Auskommando gebe, dann möchte ich auch, dass der auf jeden Fall, was immer er im Mund hat, ausspuckt. Also es geht ein bisschen Hand in Hand. Nur weißt du, wenn ich meinen Hund nicht gut erzogen habe, dann wird es schon schwierig bei der Dressur. Wenn ich meinen Hund im Nahbereich nicht gut im Griff habe und der mich nicht respektiert, weil ich mich da auch noch gar nicht behauptet hat und der kann machen, was er will und tanzt mir auf der Nase rum und der entscheidet, wo es lang geht und der entscheidet, wen er beißt oder wen nicht und der entscheidet, zu wem er hinrennt und Hallo sagt. Alles entscheidet mein Hund, weil der ja auch in der, wie du eben sagtest, laissez-faire erzogen wird, dann wird das sehr schwierig, den zu adressieren. Also was total wichtig ist, ist, dass wir ein bisschen das große Ganze im Auge behalten und gucken, was ist Dressur, was ist Erziehung, was muss sein und was nicht. Und auch hier ein Herdenschutzhund, den ich ausbilden will wie ein Malinois, da habe ich wirklich einen Dachschaden, wenn ich denke, dass das irgendwie klappen könnte. Wird nicht klappen, auf gar keinen Fall. Ich werde aber auch aus dem Malinois keine Schlaftablette machen.
Das finde ich jetzt ein bisschen bitter und traurig, dass du...
Ja, und auch hier noch mal ganz kurz, ne? Wir sollten auch aufpassen, wenn wir immer sagen, die eine Hunderasse, die ist immer so. Na, es gibt auch immer wunderschöne Ausreißer. Es gibt welche, die sind besonders so, andere weniger. Wo war das Zuchtziel? Wo wurden die gezüchtet? Nicht jeder. Also man kann sich da nicht immer so drauf verlassen, wenn man einen Hund einer bestimmten Rasse sieht, dass man sagt, die ganzen rassetypischen Verhaltensweisen, die werden wir jetzt hier auf jeden Fall auch finden. Die sind manchmal gar nicht ausgeprägt. Da müssen wir auch immer mal aufpassen mit, ne?
Ja, und du kannst sie fördern, du kannst sie aber auch tatsächlich wirklich gar nicht erst gebrauchen. Also das ist das, was mich, ich bin nicht gut in sowas und ich habe auch gar keine große Lust, mich in diese ganzen Foren immer einzufuchsen, Herdenschutzhunde, Herdis, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und ich habe ja auch noch was anderes als einen Herdenschutzhund. Aber das ist mir manchmal, die Diskussion, die da geführt werden, ist mir viel zu anstrengend, weil das ist sehr oft Schubladendenken und wo ich eigentlich genau da wieder bin, wo diese Folge auch angefangen hat, nämlich beim Charakter des Hundes, würden die eingefleischten Heavy-User von allen möglichen Gruppen in den sozialen Netzwerken Herdenschutzhunde der Bilbo mal erleben, würden sie dem never ever zu dieser Rasse zuordnen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch klare Verhaltensweisen und auch Dante hatte klare Verhaltensweisen, wie Herdenschutzhunde sie nun mal haben. Nur dazwischen gibt es eben wahnsinnig viel. Und wenn ich mir Herdenschutzhunde angucke, die in einer Herde, in den Abruzzen, in Italien oder irgendwo in Ungarn, der Kovac oder you name it, natürlich ist das eine ganz andere Klamotte. Und natürlich sind sie dann in ihrer DNA und dann sind sie in ihrer Umgebung und auch da wird es Unterschiede geben und auch da wird es bessere und schlechtere geben und auch da wird es, keine Ahnung, vielleicht auch einen Herdenschutzhund geben, der gar keinen Fremden in die Tür reinlässt. Was auch immer. Aber immer, da bin ich total bei dir, das Schubladendenken und so muss es doch sein und das gehört doch dazu. Nee, das ist für mein Dafürhalten nicht so. Es ist, wie gesagt, auch der Situation geschuldet, wo lebe ich, wie möchte ich auch, dass so ein Hund, wenn es denn eine spezielle Rasse ist oder ein spezieller Arbeitshund ist, wie stark möchte ich denn, dass das ausgeprägt ist? Es gibt so viele Jagdhunde und sie waren alle und sie sind immer noch en vogue. Aber ist die Frage, brauchen wir die jetzt tatsächlich in Berlin-Neukölln? Brauchen wir da Jagdhunde und brauchen wir da den Jagdinstinkt? Wahrscheinlich nicht. Und ist die Frage, fördern wir ihn da? Wahrscheinlich nicht. Also es gibt schon auch Fragen, die man sich stellen muss, je nachdem, was den Charakter auch angeht und die Eigenschaften angeht, auch so ein bisschen geschuldet der Situation, wie ich lebe und was möchte ich. Und ich glaube schon auch, dass man auch Sachen in Anspruch nehmen kann, Charakterseiten, und man muss sie vielleicht nicht immer fördern, aber das nur so ein Gedanke.
Ja, wobei man muss natürlich dazu sagen, dass wenn wir jetzt mal bei der Jagd bleiben, das kann dir ja bei fast jeder Hunderasse passieren, dass das total durchschlägt, weil das eine der allerstärksten Triebe bei eigentlich fast jedem Hund ist, der da wirklich sehr tief sitzt. Also es gibt super viele Hunde, die im Entferntesten mit Jagd nichts am Hut haben, aber einen sehr, sehr ausgeprägten Jagdbeutetrieb haben. Und es gibt auch Hunde, die ursprünglich für die Jagd gebraucht wurden, aber überhaupt keinen ausgeprägten Jagdbeutetrieb haben. Und auch gibt es Rassen, bei denen das nicht erwünscht ist, weil viele Jagdhunderassen sollen ja auch nicht einfach jagen gehen. Die sollen ja arbeiten, die sind Gebrauchshunde, die werden dann auf bestimmte Art und Weise dressiert oder trainiert, um da zu unterstützen. Aber die sollen ja jetzt nicht einfach losflitzen und auf jeden Reiz reagieren, wie das jetzt ursprünglich bei einem Hund unter natürlichen Umständen wäre. Von daher muss man, ja, man muss da schon, also klar, es gibt so Dinge, also wie zum Beispiel jetzt gerade die Jagd ist etwas, Das findest du ja mehr oder weniger bei jedem Hund wieder. Es wird ja wenig Hunde geben, die das nicht zeigen. Manche kannst du dir die Uhr nachstellen, sehr wahrscheinlich, laut Rassestandard. Andere hättest du es nicht kommen sehen, musst du aber schon ehrlich gesagt auch ein bisschen mitrechnen, weil auch ein Mops kann echt einen Jagdbeutetrieb ausgeprägt haben, habe ich auch schon gesehen. Also müssen wir uns, und das ist, glaube ich, das, was wir aus dieser Folge ja mitnehmen wollen oder was wir sagen wollen, der Hund, der ist jetzt erstmal der Hund und der kommt so, wie er kommt und der ist Gott gegeben, so wie er ist. Und wir müssen ihn mit allem seinem Potenzial, seinen Stärken und seinen Schwächen, müssen wir ihn nehmen. Und dann müssen wir gucken, wie wir mit dem zusammenkommen und wie wir arbeiten können, um ihn, oder wie wir arbeiten müssen, um ihn zu erziehen und teilweise auch zu trainieren, weil wir kommen um ein Hundetraining ja nicht drum herum. Und uns halt möglichst Ziele zu setzen, die für den Hund gut umsetzbar sind. Ja, und das ist halt total individuell und hat natürlich ein Stück weit ein bisschen was mit der Rasse zu tun. Was bringt die so mit üblicherweise? Aber wir sollten uns schon auch immer darauf einstellen, dass es ganz anders sein kann, als wir dachten.
Was für ein schönes Schlusswort für diese Episode. Vielen Dank dafür. Und, guckt euch euren Hund genau an. Was ist Charakter? Was ist Zirkus? Und was ist Erziehung? Immer wieder, ja. Jeden Tag eine neue Herausforderung. Danke dir für heute.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Mike. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.